Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott geht immer zum Pater Karl. Schön, dass du wieder in dieser Sendung dabei bist, aber auch schön, dass Sie eingeschaltet haben. Danke, dass Sie dabei sind, dass Sie sich interessieren für dieses Thema heute. Pater Karl, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war die Liturgie in der katholischen Kirche lateinisch. Mit der Liturgiereform kam dann die Landessprache in die Liturgie. Folglich gab es einen Bedarf an einer Bibelübersetzung in deutscher Sprache, und zwar für den liturgischen Gebrauch zunächst einmal. Und so kam es zur ersten Einheitsübersetzung, die 1980 erschien. Seit 2016 gibt es eine neue Ausgabe der Einheitsübersetzung. Pater Karl, ich habe die gleiche. Ich habe die gleiche. Schau, wir haben also. Okay, alles klar. Seit 2016 gibt es eine neue Einheitsübersetzung und sie ist für alle für Katholiken die verbindliche Bibelausgabe, wird in allen deutschsprachigen Diözesen verwendet, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol. Pater Karl, das ist unser erstes
Ja,
Thema.
also ich kenne einen sehr geschätzten Neutestamentler, Universitätsprofessor, der hat immer gesagt, die Einheitsübersetzung, also mit Z geschrieben, also eine Übersetzung zum Einheizen. Also so scharf würde ich es nicht beurteilen. Es hat einen riesigen Vorteil, dass wir eine gemeinsame Bibelübersetzung haben. Und bei den Bibelübersetzungen wird seit 500 Jahren, seit Luther das erste Mal das im großen Stil propagiert hat, die deutsche Bibel, also wird gestritten und man kommt einfach auf keinen grünen Zweig, weil Sprache eben nie eindeutig ist. Sprache besteht aus Worten und Worte sind noch gar nichts, die müssen zu einem Begriff gemacht werden. Und das ist eben sehr, sehr schwierig, dann eben ein Wort aus der griechischen Sprache, das Neue Testament ist griechisch, aus der hebräischen Sprache. Das Alte Testament ist in weitesten Teilen hebräisch. Also das dann zu übersetzen in einen deutschen Begriff, in ein deutsches Wort, wobei sich auch unsere Begriffe da und jetzt eben wandeln, das ist schwierig. Ich finde, die Einheitsübersetzung ist etwas Großartiges. Ich verwende sie permanent. Papst Benedikt der 16., der ja faktisch ein Bibelwissenschaftler war, ja, mit dogmatischer Kompetenz, nicht, also hat ein zerfledertes Neues Testament auf Griechisch von Nestle Aland immer bei sich gehabt, wo der hat immer direkt aus dem Griechischen geschaut, zitiert. Also wir können nicht alle Papst Benedikt sein und Griechisch lernen, und dann eben, ich werde oft gefragt, also welche Übersetzung ist die bessere und so weiter. Also wenn uns die Bischöfe ja verantwortet eine solche Übersetzung geben für den deutschen Sprachraum, dann für das Normale, wenn ich nicht ein akribischer Theologe bin oder irgendetwas, der jetzt einen theologischen Fachartikel schreiben muss über Bestimmtes, dann ist es wirklich vollkommen ausreichend, diese Einheitsübersetzung. Also ich bin ein großer Fan dieses Projektes, das man hier eben vor vielen Jahrzehnten schon begonnen hat, dass man eben wirklich versucht, für den deutschen Sprachraum einen Text jetzt eben zu haben, der in den Gottesdiensten verwendet wird und der dann auch so ein gemeinsames Flair jetzt eben schafft, wo man Formulierungen muss man wiedererkennen, also dass das einfach da ist, diese Einheit durch die Übersetzung.
Also beim Thema Einheitsübersetzung wird ja oft missverstanden. Das Wort Einheit bedeutet eben nicht ökumenische Einheit, sondern Einheit bedeutet eine einheitliche deutschsprachige
Genau.
Übersetzung für alle deutschsprachigen
Genau.
Diözesen. Ich habe es eben erwähnt, und zwar für Liturgie, Gebet und Religionsunterricht oder Katechese und persönlichen
Genau.
Gebrauch. Aber bei der ersten Einheitsübersetzung gab es auch eine ökumenische Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD und der Evangelischen Bibelgesellschaft. Und zwar, die waren Mitherausgeber bei der ersten Ausgabe der Einheitsübersetzung für die Psalmen und die Evangelien. Bei der zweiten Einheitsübersetzung, die also 2016 erschienen ist, ist die EKD ausgestiegen. Warum? 2005 veröffentlicht der Vatikan das Dokument Liturgiam Authenticam, darin die Vorgabe, Texte für die Liturgie müssen von Rom anerkannt werden. Und diesem Diktat wollte sich die EKG nicht unterwerfen. Da nehmen wir gleich eine
Ja.
Zuschrift dazu. Sehr geehrter Pater Wallner, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, zur Aussage, die Einheitsausgabe der Bibel ist die gemeinsame Ausgabe der katholischen und evangelischen Kirche, habe ich eine andere Information. Anfang war es so beabsichtigt, aber die evangelische Kirche ist dann ausgestiegen, weil sie eine revidierte Ausgabe der Lutherbibel herausgebracht hat. Nicht nur deshalb, sondern weil sie sich auch dem römischen Diktat nicht unterziehen wollte. Die evangelische Seite verwendet nur die Lutherbibel. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich mal in dieser Sendung gesprochen, dass das eine ökumenische Angelegenheit ist, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad.
Ja, also die evangelische Kirche hat ja auch nach diesem ersten Versuch hier auf ökumenischer Basis eine Einheitsübersetzung zu erstellen, große Schwierigkeiten, weil es einfach nicht akzeptiert worden ist. Man muss sich vorstellen, Martin Luther war der Pionier in der Übersetzung jetzt eben der Bibel, des Alten und Neuen Testamentes in die deutsche Sprache. Das war damals im 16. Jahrhundert eine Revolution. Es hat zwar deutsche Übersetzungen gegeben, die waren nicht verbreitet, die waren schlecht, unverständlich. Er hat ja auch Sprachschöpfungen betrieben, Martin Luther. Also viele unserer Sprichworte stammen eben jetzt von Martin Luther, von der Übersetzung von Martin Luther zum Beispiel. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, Psalmwort. Also er hat ohne Ende hat er da Phrasen jetzt eben geschaffen, die unsere deutsche Sprache belebt und bereichert haben. Und dann, wenn ich jetzt eben protestantisch bin und ich habe ja, ich bin eben nicht von Christus, also ich habe eben das Ganze beginnt halt erst im 16. Jahrhundert mit dem Thesenanschlag, der Reformation. Und ich habe dann einen so genialen Mann, der das Ganze eben jetzt sprachlich genialen Mann, dann würde ich mir auch schwer tun, jetzt das Ganze eben zu kübeln, was 500 Jahre Tradition war, und dann eben jetzt eine Übersetzung zu übernehmen, die doch eher platt und wenn man den Common Sense jetzt heranzieht. Also ich habe da volles Verständnis, dass die Evangelischen da schon auch in der ersten Phase nicht wirklich mitgezogen sind. Entschuldigung, ist meine Interpretation. Vielleicht habe da wenig Wissen darüber auch. Und dass die beim zweiten Versuch ausgestiegen sind, auch das kann ich gut verstehen, weil das wäre eine Mühe gewesen, dass man dann sagt, das römisches Diktat, also ich glaube, das sollte man nicht so ernst nehmen. Die haben einfach geschaut, was profitieren wir davon, und wir hätten viel Aufwand und es bringt wenig. Dann haben wir interne Diskussionen, weil die Bibel bei denen ja viel höherwertiger ist, nachdem sie keine Sakramente haben, nicht? Also ist die Bibel eben quasi das Sakrament, eben von dem sie her leben. Und dann haben wir endlos Diskussionen und wo ist die Gültigkeit und so weiter, da gibt es ja auch keine. Also das kann ich voll verstehen. Für uns Katholiken, ich habe es jetzt gerade aufgeschlagen, also es haben alle Vorsitzenden der Bischofskonferenzen und Bischöfe, in deren Diözesen Deutsch gesprochen wird, haben dann also diese Einheitsübersetzung von 2016 jetzt eben promulgiert. Und das ist wirklich eine große Sache. Eine Welt, die zusammenwächst, ja, da brauchen wir eben jetzt auch überregional, über Landesgrenzen hinaus, dort, wo Deutsch gesprochen wird, da soll in der Liturgie und auch im privaten Gebrauch, kann ich es wirklich auch empfehlen, diese Einheitsübersetzung verwendet werden.
Also die neueste und offizielle Ausgabe der Lutherbibel, die auf 2017 hin erschienen war, trägt den Titel Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, Lutherbibel revidiert 2017 mit Apokryphen, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2016. Und wo ich schon darauf hinweisen möchte in dieser Sendung SDS, ist, dass es schon deutliche Unterschiede gibt, auch was das Verständnis betrifft oder was die Übersetzung betrifft. Die Einheitsübersetzung hat so den Anspruch, so ein gehobenes Gegenwartsdeutsch zu bringen. Ja. Die Lutherbibel, die hört sich oft sperrig und altertümlich an. Bring mal ein Beispiel, 1 Korinther 13, 1. Heißt in der Einheitsübersetzung, es klingt in unseren Ohren, wenn in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht. In der Lutherübersetzung heißt es, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete, hätte aber der Liebe nicht. Grammatikalisch heute schräg.
Ja, also das sind eben die Sachen, die wir dann aus dem 16. Jahrhundert übernommen werden. Wobei man sagen muss, gerade solche Formulierungen machen es oft dann interessanter und machen es merkbarer. Auch für Jugendliche ist es nicht unattraktiv. Also die Lutherbibel, also ich schaue zum Beispiel oft bei Martin Buber nach, dieser jüdische Philosoph, der ja eine tolle Übersetzung von einigen Altesten, von der Tora, vom Pentateuch gemacht hat. Also das liebe ich, weil dadurch durch diese Entfremdung auch plötzlich etwas eindrucksvoller wird. Wir haben es zum Beispiel auch einfach bei unserem Hauptgebet auch bewahrt, dass wir das Personalpronomen das Possessivpronomen eben jetzt nachstellen. Wir sagen Vater unser und nicht unser Vater. Also direkte Übersetzung aus dem Griechischen und Lateinischen, was auch ein bisschen prickelnder macht, nur denken wir da natürlich nicht mehr nach. Also da gibt es verschiedene Zugänge zu dem Ganzen. Ich möchte grundsätzlich sagen, für uns Katholiken ist die Bibel wichtig, ja, aber das eigentlich Wichtige ist die Person, die durch die Bibel bezeugt wird, nämlich der dreifaltige Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat.
Ich bringe noch ein anderes Beispiel, eine zentrale Stelle aus dem Alten Testament, wo deutlich wird, wie die unterschiedlichen Bibelübersetzungen auch helfen können für das Verständnis. Exodus 3,14, in der Einheitsübersetzung bisher, also Einheitsübersetzung alt, ich bin der, ich bin da. In der Einheitsübersetzung neu heißt es, ich bin der, ich bin. Und in der Lutherbibel, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist natürlich die Möglichkeit für Interpretation, für Verständnis genau. Und so weiter. Es ist auch toll, die verschiedenen Bibelübersetzungen zu vergleichen, gerade mit diesem Beispiel.
Also gerade diese Selbstoffenbarung Gottes, der Name Gottes, Ehe, Asher, Ehe, aus Exodus 3,14, ist ja in allen anderen Sprachen dann, wie soll ich sagen, nach den Möglichkeiten übersetzt werden. Im Griechischen kommt dann raus Ego, Emi. Ich bin, ja, und Jesus sagt im Johannesevangelium permanent, ich bin, ego emi, ja, bei der Verhaftung zum Beispiel auch, wie die kommen, ja, und dann sagt er einfach ego emi, ich bin es, wird es übersetzt, ja, aber das ist der Anspruch, Gott zu sein, ja, den er dort sagt, deshalb stürzen die Schergen dort auch jetzt zu Boden, wird es sagt. Also das sind verschiedene Dinge, die aus der Sprache kommen, dann teilweise interpretiert werden müssen, weil wir keine Möglichkeit haben, das auszudrücken. Ja? Deshalb gibt es übrigens Theologie, die jetzt eben die Bibel interpretiert. Also wir sind ja über weite Strecken Interpretation, Exegese, ja, dass wir herausführen aus dem biblischen Text in das Verständnis dessen, was da drinnen steht. Exagein heißt das, nicht? Also herausholen, was da eigentlich drinnen steckt. Ja? Weil Worte eben, wie gesagt, Worte sind. Was heißt, ich bin, der ich bin? Ja, oder was heißt es, ich werde sein, der ich sein werde? Das heißt ja auch noch nichts. Das muss ja auch verstanden werden. Das geschieht in einer Situation, wo Israel in Bedrängnis, in Gefahr, in Todesgefahr ist. Da geht es darum, dass Gott da ist, um für das Volk zu sein. Er offenbart sich als der Fürseiende. Aber das ist dann wieder eine Interpretation. Wenn ich es übersetze mit Ego Emi, bin ich in der griechischen Philosophie drinnen. Nicht Ego Emi Hoon wird es dann übersetzt. Ich bin das Seiende, ja, oder der Seiende. Ja, ho, on, also per Maskulinum. Also ich bin der Seiende und davon werfen dann die griechischen Kirchenväter bis hin zum heiligen Augustinus, also endlose Interpretationen jetzt, also wo es mit der griechischen Seinsphilosophie dann kombiniert wird. Also das sind alles Dinge, wo Worte in der Bibel stehen, die dann eben jetzt in die jeweiligen Sprachen übersetzt werden. Dadurch entstehen Schattierungen in der Bedeutung. Die eigentliche Authentizität des Inhalts, denn die Sprache, und Sprache ist immer ein sehr, wie sagt George Bernard Noss, es ist ein sehr schwaches Instrument, ein sehr schwaches Gefäß, ja, dem der Inhalt anvertraut wird, nämlich Worte und Sprache, das eben hier, wie soll ich sagen, wir immer in der Not sind, das auch auszulegen, ex age, was hier eben ein biblischen Wort überliefert ist.
Also die verschiedenen Bibelübersetzungen sind schon ein spannendes Thema. Mhm. Damit man diese verschiedenen Bibelübersetzungen versteht, muss man ein bisschen in die Geschichte schauen. Es gibt ja diese hebräische Bibel, Tanach, bestehend aus 24 Büchern, die Tora, also die fünf Bücher Mose oder die ersten fünf Bücher, die wir halt im Alten Testament haben, die Propheten, Schriften so zwischen 10. und 9. Jahrhundert vor Christus bis 2. Jahrhundert nach Christus entstanden. Da gibt es die Septuaginta, die Übersetzung der 70, um 250, glaube ich, vor Christus, der hebräischen Bibel ins Altgriechische, dann wieder eine ganz andere Anzahl von Büchern. Und dann natürlich ganz bekannt auch die Vulgata, die löste die Vetus Latina, die ältere lateinische Übersetzung ab circa 383, übersetzt durch den heiligen Hieronymus.
Genau. Also das ist eine wilde Geschichte, die Theologiestudenten lernen müssen, wie es eben jetzt zur Schriftüberlieferung kommt und in welcher Weise uns die Schrift überliefert worden ist. Wir haben tatsächlich im Alten Testament einige Schriften, die auf Griechisch verfasst sind, zum Beispiel Buch der Weisheit, ist wahrscheinlich erst 60 Jahre vor Christus eben verfasst worden, dann das Buch Daniel, einige Stellen und so weiter, die dann Luther übrigens ausscheidet, als deuterokanonisch jetzt eben wertet. Wir haben dort eben Worte drinnen, wie zum Beispiel der Gottesname Jahwe, eben aus Exodus 3,14. Wie übersetzt du Jahwe? Es heißt nicht Gott, Gott heißt Elohim auf Hebräisch, sondern es ist ein Eigenname, den Gott jetzt eben hat, und du sollst diesen Namen nicht aussprechen. Ja, zweites Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht aussprechen. Wir übersetzen es jetzt bei uns eben nicht ohne Ehrfurcht aussprechen und so weiter. Aber die Juden haben ihn nicht ausgesprochen, diesen Namen. Nicht? Und dann eben wird dieser Name eben jetzt, wo dann die Weisen, die du genannt hast, als hebräische Alte Testament übersetzen eben jetzt in Griechisch. Das sind 72 Weisen. Deshalb eben wird diese Übersetzung dann, die griechische Übersetzung des hebräischen Testamentes dann genannt eben Septuaginta, das heißt einfach 70. Und dann, wie übersetzt man Jahwe dort? Ja, entweder man schreibt die vier Buchstaben oder dann haben die das von einem anderen hebräischen Wort übersetzt, von Adonai, und übersetzen dort, wo Jahwe steht im Hebräischen, übersetzen sie mit Kyrios, Herr. Ja, dadurch wird Kyrios plötzlich zum Gottesnamen, nicht? Das haben wir dann ganz wichtig im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, wo es heißt, Jesus Christus ist der Kyrios, der Herr. Wir singen es in der Liturgie da, und Kyrie eleison. Ja? Also da meinen wir die Göttlichkeit Christi, die wir damit ihm zuschreiben und zugleich anrufen. Also das ist wahnsinnig spannend, wie der übersetzt worden ist. Dann kam eben der große Schub eben mit dem Beginn der Übersetzung Landessprachen, da hat eben Martin Luther seine Verdienste. Und letztlich aber geht es nicht um die Worte, die da drinnen steht, sondern um das Wort Gottes, ja, durch das er schon alles geschaffen hat, Genesis 1, als dass er dann fortwirkt, Wort heißt im Hebräischen auch Tat, im Alten Testament, in der Geschichte des Volkes, und dann schließlich, Johannes 1,14, das Wort, das Fleisch wird. Und nirgendwo den Auftrag gibt, schreibt nieder, sondern er sagt, geht, ihr seid meine Zeugen. Und dann erst im Laufe der Zeit geschieht eine schriftliche Niederschrift in den vier Evangelien, in der Apostelgeschichte der Urzeit. Die Briefe werden dann aufgenommen und so weiter und so fort. Und dieses Bibelwort bezeugt uns am allerwichtigsten das lebendige Wort, das Gott ist und das er zu uns gesprochen hat, im Höchstfall in seinem Sohn, und das da lautet, ich liebe dich, ich heile dich, ich erlöse dich.
Okay. Pater Karl, nochmal zurück. Es gibt diese hebräische Bibel, es gibt diese altgriechische Bibel, die Septuaginta. Und die Septuaginta, 250 vor Christus übersetzt, übersetzende hebräische Bibel ins Altgriechische, enthält drumherum, natürlich immer drumherum, ja, ja. Enthält Bücher, die nicht in der hebräischen Bibel sind, aber in der Vulgata. Und diese Bücher, das ist die Hinführung zur nächsten Zuschrift, die lässt Luther in seiner Übersetzung weg. Es geht um Tobit, Judith und die Makkabäerbücher. Und Luther betrachtet auch den Hebräerbrief, den Jakobusbrief und den Judasbrief und die Offenbarung als umstrittene Bücher, nimmt sie auf, aber im Anhang, sie sind für Luther so ein Kanon im Kanon. Pater Karl, jetzt die Zuschrift. Muss ich aufpassen, dass dein Mikrofon richtig sitzt. Ist das richtig? Ich höre gerade mit Störungen. Gut. Okay. Sehr geehrter Pfarrer Rimme, sehr geehrter Pater Wallner, die Bibel in der katholischen Kirche ist um 7 Bücher länger als bei den Protestanten. Bitte erläutern Sie, dass es richtig ist, die Bücher Judith, Tobit, Makkabäer und so weiter zur Bibel dazu zu zählen. Gehen Sie bitte auf die Argumente der katholischen und der protestantischen Kirche ein, mit freundlichen Grüßen, was Sie ja zum Teil schon gemacht haben.
Ja, also ich bin in die Wikipedia oder ein Dogmatiklehrbuch, dass du jetzt hier eben sitzt, ja. Aber das ist natürlich eine Sache, die Martin Luther auch theologisch getrieben hat. Also seine Auswahl und Auslese hat erstens das Kriterium, was griechisch ist im Alten Testament, das kann nicht authentisch sein, also das gehört nicht wirklich dazu. Das wären dann bei ihm die deuterokanonischen Schriften. Im Neuen Testament sind es Schriften, die zu stark vom Jüdischen her geprägt sind. Zum Beispiel, also absolut kann er nichts anfangen mit der strohenen Epistel, also mit dem strohenen Brief, dem Jakobusbrief, weil dort ist genau eine Kontroverse drinnen zwischen einer paulinischen Auffassung, die so gar nicht wirklich paulinisch ist, aber nur der Glaube rettet dich, also was Luther dann eben zugespitzt hat, nur durch den Glauben wirst du gerechtfertigt, nicht durch die Gesetzeswerke. Und der Jakobusbrief widerspricht dem, nicht? Also er sagt, du zeig mir deinen Glauben, ich zeige dir meine Werke. Ja? Also der Jakobusbrief setzt voll eben auf das Tun, auf das Gutes tun, auf die Nächstenliebe und so weiter und so fort. Luther versteht übrigens unter Werkerei vor allem also das Vertrauen auf die ex opere operato Gnadenwirkung der Sakramente. Also auf jeden Fall, da hat er eine Auslese dann gemacht, der Hebräerbrief, der den ganzen Tempelkult jetzt eben schildert und wie das eben abgelöst ist durch den einen hohen Priester, der ein für alle Mal durch das Opfer seiner selbst eine ewige Erlösung gewirkt hat. Also das passt ihm nicht ins Konzept. Ja, und da gibt es eben, so wie bei jeder Übersetzung, ja, aber Luther dadurch, dass er hier die erste deutsche Bibelübersetzung macht, macht dann auch eine theologische Auslese und sondert dann eben aus. Ja. Und gut, das zu wissen, ja, weil wir auch dazu neigen, dann nur das aus der Bibel uns auszusuchen, was uns irgendwie in unsere Theologie passt.
Genau, wir kommen jetzt zu den Zeugen Jehovas und deren Bibelübersetzung. Die Zeugen Jehovas wurden 1881 von Charles Taze Russell als ernste Bibelforscher gegründet und sie erheben den Anspruch, dass jeder die Bibel allein richtig auslegen kann, nennen sich Jehovas, wobei man heute weiß, dass Vokal und Konsonanten, das ja in der hebräischen Sprache da nicht einfach so zusammenzubringen ist heute, dass das anders gelesen wird mit Yahweh. Oder Adonai nur, wie es jetzt im Alten Testament ist. Die katholische Kirche erkennt die Zeugen Jehovas nicht bedingt an oder nicht. Sie bekennen sich zu Christus, aber sie erkennen Jesus nicht als Gottmensch, zwar als Heilsvermittler, aber nicht als Gottmensch und lehnen auch die Lehre vom dreifaltigen Gott ab. So viel zur Einführung. Die neue Weltübersetzung wird eben von den Zeugen Jehovas herausgegeben. Offensichtlich haben manche unserer Zuschauer diese Übersetzung und das versucht eben eine wörtliche Übersetzung der Bibel zu sein. Das ist denen ihr Anspruch, aber weicht immer wieder vom Grundtext ab, wenn es um die Lehren der Zeugen Jehovas geht, um diese zu stützen. In meiner Bibel steht zu Römer 6,7, denn wer starb, der ist gelöst von der Bindung an die Sünde. Neue Weltübersetzung steht, denn wer gestorben ist, ist von seiner Sünde freigesprochen. Da ist der Sinn doch ein anderer, oder? Ich bitte um Auslegung. Pater Karl, die Einheitsübersetzung heißt so, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Bitte um Auslegung, danke.
Also ich bitte ganz, ganz dringend, werft die Zeugen Jehovas Bücher in den Müllkübel oder verbrennen sie am besten. Es ist wirklich eine so tendenzielle und so manipulative Übersetzung, die wir dort haben. Das wird jeder Bibelwissenschaftler sagen. Also das Hauptziel der Zeugen Jehovas ist eben jetzt zu sagen, es gibt nur Jehova. Und das ist übrigens wirklich eine völlig falsche Übersetzung. Man hat das so im Alten Testament zeitweise geschrieben, damit man nur den Gottesnamen nicht ausspricht. Ja, das war ja nach dem zweiten Gebot verboten. Nicht. Deshalb hat man eine falsche Übersetzung von Yahweh genommen, Jehova. Gott schon der Name ist falsch. Und Charles Taze Russell hat das erste Ziel gehabt, eben zu beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Sie sind faktisch die Arianer der Neuzeit. Arius hatte die Gottheit Christi geleugnet und das ist voll bei denen da. Und die ganze Bibel ist Übersetzung und vor allem diese Tendenz jetzt eben, Jesus zu naturalisieren oder zu einem Zwischenwesen zu machen, weil es gibt nur Jehova. Und sie sind keine Christen, sie haben keine trinitarische Taufe. Sie lehnen definitiv und sehr, sehr strikt ab, dass Jesus Christus Gott ist, dem Wesen nach. Also das ist nur ein Titel, den er dort hat, jetzt eben Gottes Sohn, aber sonst gar nichts, eine Ehrenbezeichnung. Sie feiern Weihnachten nicht, sie lehnen das kategorisch ab, weil der Sinn von Weihnachten besteht ja darin, dass wir nicht die Geburt irgendeines Menschen feiern, sondern die Geburt des Sohnes Gottes. Drum, also dieses große Weihnachtstrara, das sich auch in den weltlichen Bereich hineinentwickelt hat. Also die Zeugen Jehovas sind keine Christen, ja. Sie haben manches, was moralisch wir auch schätzen müssen, das ist wirklich auch bewundernswert bei denen, aber auch deshalb eine Missionierungstendenz, die teilweise manipulativ ist und die Bibelübersetzung dient eben jetzt dieser Missionierung in ihre Richtung hinein. Es ist keine authentische Bibelübersetzung, es ist ein manipulativer Text, der hier geschaffen worden ist, unterlegt oft durch sehr nette Bilder, suggestive Bilder und so weiter. Bitte werft das in den Müll. Ich empfehle euch noch einmal die Einheitsübersetzung und so weiter, weil eben die Jehovas sind nicht Christen und das Ziel ihrer Bibelübersetzung ist zu beweisen, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn war.
Vielleicht kannst du noch was sagen zu dieser zentralen Lehre der Zeugen Jehovas, die Schlacht von Hamagedon, Kampf, den Christus dann gegen den Teufel führt am Ende der Zeiten, dann werden die Menschen aufgeteilt in drei Gruppen. Diejenigen, die Jehova nicht bekennen, die haben kein Leben, auf die wartet kein Leben nach dem Tod. Dann auf die Zeugen Jehovas, da wartet ein Leben im Paradies. Und dann eben die dritte Gruppe sind diese 144.000 Gerechte, die haben eine Aussicht auf Beteiligung an der Herrschaft Christi. Pater Karl, hierzu vielleicht
Also
noch ein Wort.
da gibt es viele irre Sachen, weil Sie biblische Stellen gerade aus der Apokalypse wörtlich genommen haben. Also die 144.000, was ja nur eine Symbolzahl in diesem Symbolbuch ist, über eine große Fülle. Denn das ist 12 mal 12 bis 144 mal 1000. Also 12 ist die Fülle für Israel, die 12 Stämme mal 1000. Also eine sehr, sehr große Schar. Und das haben sie auch nur gehalten. Der Charles D. Russell hat auch für 1914 den Weltuntergang vorausgesagt. Also mit einer Vehemenz. Und gekommen ist er dann für ihn erst 2 Jahre später. 1916 ist er gestorben. Also das sind alles so Dinge. Und dann nehmen Sie das tausendjährige Reich, was wir in der Apokalypse im 20. Kapitel haben, das nehmen Sie wörtlich nicht als Friedensreich. Hier auf Erden wird Jesus dann eben ein Friedensreich errichten und dann diese ganze Sache eben mit der Eschatologie. 144.000, diese Beschränkung der Erlösten mussten Sie dann ändern, bis über 144.000 geworden sind. Also das ist eine sehr. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt, ich liebe die Amerikaner, aber da gibt es eine Portion von Naivität drinnen, also wo es einem die Haare aufstellt. Ja. Wie kann man denn so den Bibeltext missverstehen und daraus so eine Lehre ableiten? Und dann bei der Eschatologie, also bei dem, was nach dem Tod geschieht, ist besonders aufregend, weil sie vertreten eben die Ganztodtheorie, also der Mensch stirbt ganz und wie du gesagt hast, also die Sünder bleiben, also die Verlorenen bleiben einfach im Tod, ja, und die Gerechten werden dann am Ende der Zeit auferwählt, auferweckt. Also es gibt kein Gebet für die Verstorbenen. Diese Ganztodlehre ist ganz massiv bei denen. Das ist Götzendienst, wenn man für Verstorbene betet, genauso deshalb auch, wenn man Heilige verehrt. Ja, also wie ich Pfarrer war, die Zeugen Jehovas kommen sind, auch zu mir als Pfarrer habe ich immer gesagt, gerne. Reden wir weiter, aber ihr wisst, die Mutter Gottes ist mir lieb. Beginnen wir mit einem Gegrüßet seist du Maria, dann waren sie gleich wieder weg. Ja. Also, weil das ist, wäre für sie Götzendienst. Also krude, krude Sachen. Ja. Noch einmal Wertschätzung auch für eine moralische Hochwertigkeit und einen Eifer, den viele der Zeugen Jehovas haben. Aber wenn ich die Lehre bewerten muss als Theologe, also das ist, na, also fällt mir gar nichts ein. Das ist wirklich also
Pater Karl,
skurril.
am Ende dieser Sendung noch einmal, wir empfehlen die Einheitsübersetzung aus pastoralen Gründen. Warum? Sie ist der Text in der katholischen Kirche für die Gottesdienste, für das Gotteslob, für das Stundenbuch, für Religionsunterricht, Schule und auch für Katechese. Und deshalb empfehlen wir die auch für den Privatgebrauch, damit sich diese Bibelstellen auch in ihrer Formulierung einprägen. Pater Karl, somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen.
Diesem Appell vom Pfarrer Thomas Maria Rimmel habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass wir gemeinsam zu unserem himmlischen Vater beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Einschalten noch einmal. Schreiben Sie uns Ihre Fragen, fassen Sie sie aber kurz, dann machen Sie mir einen Gefallen und dem Pater Karl. Mögen die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.